Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Es ist eine Bananenrepublik, in der Menschen leben, die sich keine Bananen mehr leisten können, schreibt Bülent Mumay über die Türkei in seiner Kolumne für die Frankfurter Allgemeine. Die Schuld für das und mehr sieht Mumay beim türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan. Der handle oft im Widerspruch zu seinen Worten. Ein Beispiel. In den letzten Wochen nannte Erdogan Israel einen terroristischen Staat, lieferte aber seit dem Anschlag vom 7. Oktober über 300 Schiffsladungen Waren wie Nahrungsmittel und Stahl dorthin, schreibt Mumay weiter in der FAZ. Das Palastregime setzt seine Wirtschaftsbeziehungen zu Israel fort, unterstützt aber unter der Hand anti-israelische Kundgebungen. Im Neuen Spiegel gibt sich der israelische Soziologe Nathan Schneider pessimistisch. Der radikale Schmerz, dass der 7. Oktober nicht bewältigt werden kann, weil er geschah und nicht mehr rückgängig gemacht werden kann, ist auch der Schmerz, dass der Wunsch nach Normalität für Juden und Jüdinnen, der dem israelischen Staat auch eingeschrieben ist, nicht zu verwirklichen ist. Eigentlich, entnimmt man der Süddeutschen, hatte sich der Physiker und Schriftsteller Ralf Bönd auf die Nahostrede von Susan Neimann gefreut, der Philosophin und Direktorin des Einstein-Forums in Potsdam. Aber was Bönd dann da von Neimann im Willy-Brandt-Haus hörte, irritierte ihn zutiefst. Begonnen habe sie ihre Rede mit der Behauptung, in Deutschland herrsche ein verordneter Philosemitismus. Soll heißen, als Deutscher werde man gezwungen, den Juden wohlgesinnt zu sein. Beendet habe Neimann ihre Rede mit einem Zitat aus dem Briefwechsel Albert Einsteins mit dem israelischen Politiker Chaim Weizmann. Wenn wir keinen Weg zu ehrlicher Zusammenarbeit und zu ehrlichen Verhandlungen mit den Arabern finden, schrieb Einstein, dann haben wir nichts aus unserer 2000-jährigen Leidensgeschichte gelernt und wir verdienen das Schicksal, das uns ereilen wird. Danach habe das Publikum seltsamerweise warmherzig applaudiert, berichtet Ralf Bönd und fährt in der SZ so fort. Nicht, dass das Wort Einsteins falsch wäre, bewahre, aber es so zu zitieren ist, wie den Eltern der am 7. Oktober entführten jungen Frau, die halbnackt mit verdrehten Gliedmaßen auf einem Wagen von Terroristen zur Schau gestellt und bespuckt wurde, jener Frau, die später starb, zu sagen: Na ja, wegen Netanjahu halt, wegen der Siedler im Westjordanland und jetzt halt dieser deutsche Philosemitismus wegen des Holocaust, weißt du? Als fühlte man mit wegen historischer Schuld, als fühlte man nicht mit angesichts einer solchen Barbarei, gleich wem sie widerfährt. Zum Schluss noch etwas Leichteres, im wahrsten Sinne des Wortes Oberflächliches. Es sei erforscht worden, wie der Hintergrund bei Videokonferenzen auf die anderen Teilnehmer wirke, schreibt Leonie Gubela in der Taz. Sehr kompetent erschienen Personen, die vor einem Bücherregal oder Topfpflanzen saßen. Wichtig dabei, das Bücherregal hatte geordnet zu sein, die Pflanzen gut genährt. Spiegelte der Hintergrund auch nur ansatzweise eine Art Alltagsrealität wider, war also der Brockhaus umgekippt oder die Monstera bräunlich, hatte das einen ähnlichen Effekt wie beispielsweise eine Lavalandschaft. Wer sich da vorteilhaft präsentieren wolle, dem verspreche Microsoft Teams eine Lösung. Ab Anfang 2024 soll es möglich sein, den Hintergrund mit Hilfe einer KI aufzuräumen und mit an die Jahreszeit angepassten Deko-Elementen zu verschönern, schreibt Gubela. Aus Vorher-Nachher-Bildern lässt sich erkennen, dass Kinderzeichnungen, eine unsortierte Plattensammlung und gerahmte Urlaubsfotos künftig dem Minimalismus weichen könnten. Wer will schon daran erinnert werden, dass da außerhalb des Jobs noch ein Leben ist? Es beginnt die Wandlung zum Arbeitnehmer ohne Eigenschaften.